Ich lese aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 37. Des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte. Und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage zum Odem, weissage du Menschenkind und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden, und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und wurde wieder lebendig und stellte sich auf ihre Füße, ein übergroßes Heer. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie: Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren, und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israel. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Liebe Gemeinde, der Prophet Hesekiel sieht ein ganzes Feld von Totengebeinen. Und Gott erklärt es ihm und sagt ihm: Das, was du siehst, ist natürlich verstörend, und er weiß gar nicht, was es bedeuten soll. Israel liegt am Boden. Dieses Bild, diese Knochen stehen für Israel. Was ist da der Hintergrund in diesem Moment? Israel befindet sich in Gefangenschaft. Sie leben nicht mehr zu Hause. In Babylon, das ist weit weg. Im übertragenen Sinne, alles ist am Boden und ist tot. Das gilt für das ganze Volk, aber natürlich auch für die einzelnen Teile, für die einzelnen Menschen, die ihre Hoffnung verloren haben und denken, es wird nicht besser. Man kann sagen, der Tod hat das Land durchzogen. Und Gott schenkt mit Hilfe des Propheten einen neuen Blick auf die Zukunft. Obwohl es jetzt noch nicht sichtbar ist. Es sieht aktuell ganz düster aus. Und es geht um die Auferstehung, dass Gott es schenkt, dass Todes wieder lebendig wird. Ich will mit euch heute Morgen über zwei Dinge reden, nämlich über den Sinn des Lebens und die Hoffnung, die wir brauchen, auch bei schweren Dingen. Und zum Zweiten will ich über die Kraft Gottes sprechen, die wir dazu brauchen. Wenn der Tod uns nahe kommt, egal in welchen Umständen, ob uns das persönlich, familiär, in irgendeinem Umfeld betrifft, werden die Dinge, auf die wir unser Leben gebaut haben, hinterfragt. Der Tod ist halt eine absolute Grenze für uns. Deswegen fordern Leid und Tod unser Leben heraus. Vor ein paar Jahren war Johannes Mickenbecker, ein junger Mann, im Fernsehen bei Stern TV zu sehen. Der war Anfang 20, er war berühmt für seine YouTube-Videos, weil er da mit seinen Geschwistern und Freundeskreis verrückte Sachen gemacht hat. Also aus Badewannen haben die alle möglichen Dinge gebaut, sind zum Beispiel durchs Dorf geflogen. Und er sitzt da bei Stern TV und ist aus einem guten Grund eingeladen, denn er hat wieder Krebs. Das inzwischen zum dritten Mal, wie er dort berichtet. Und die Ärzte hatten ihm bei seiner dritten Krebserkrankung noch 3 Monate zum Leben gegeben. Die waren schon lange um. Und er sagte, ich sitze immer noch da und habe Krebs. Aber er saß fröhlich auf diesem Stuhl. Er erzählt davon, ich glaube, Halaschka saß ihm gegenüber, das war der Moderator, der hat gesagt, naja, aber was tröstet sie denn jetzt? Und Johannes Mickenbecker erzählt davon, dass er beim zweiten Mal vom Krebs geheilt wurde und dort ist er Gott begegnet. Und Gott hat ihn getröstet und zu ihm gesprochen. Und jetzt kann er dem Tod, der vor ihm liegt, fröhlich ans Auge blicken. Und es passt natürlich nicht zusammen. Den Leuten, die da saßen, und auch uns geht das manchmal drüber hinaus, jemand, der sagt, ich blicke dem Tod ins Auge und kann trotzdem fröhlich und getröstet sein. Und er hat von seinem Glauben erzählt, der ihn trägt, wie Gott ihm im Leiden begegnet und getröstet hat. Tod und Leid fordern uns heraus. Vielleicht habt ihr das in eurem persönlichen Leben auch schon erlebt, dass das eine Grenze ist, dass das uns herausfordert, manchmal auch persönlich bis an unsere Grenze des Glaubens, unserer Kraft. Und man sich dann diese Frage stellt und auch stellen muss. Was ist der Sinn im Leben? Ein Mann namens Viktor Emil Frankl ist ein jüdischer Arzt gewesen. Und er wurde während des Zweiten Weltkriegs, weil er eben Jude war, in ein Vernichtungslager gebracht. Und er hat es überlebt. Er war dort einige Jahre. Und er hat am Ende ein Buch herausgebracht mit dem Titel »Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn«. Da steckt genau das drin. Und er war erschrocken von der Tatsache und diesem schrecklichen Ort so eines Vernichtungslagers. Dort steht der Tod genauso unmittelbar bevor. Die Leute, die dort sind, die wissen das. Der Tod war überall und man konnte einfach wie abgeholt werden. Von einem Tag auf den anderen dorthin gebracht werden, aber auch selbst im Lager wusste man nicht, wie lange habe ich hier noch. Man wurde von allem beraubt, was man an persönlichen Habseligkeiten hatten. Und das war eine schreckliche Erfahrung. Und er war Arzt und Psychologe und er konnte nicht aus seiner Haut und hat Dinge beobachtet. Und er hat beobachtet, dass die Menschen an diesem schrecklichen Ort auf mindestens 3 Arten reagieren. Sagt, einige Leute wurden böse. Sie haben all ihre Prinzipien, die sie irgendwie menschlich gemacht haben, über Bord geworfen. Und sie taten alles, um irgendwie zu überleben. Sie haben sich gegenseitig verraten, sie beuteten die anderen aus. Manche Leute im Konzentrationslager wurden Spitzel für die Nazis. Eine zweite Strategie war, dass einige aufgegeben haben. Sie sind buchstäblich ausgetrocknet, sie sind verdorrt. Er erzählt davon, wie sich manchmal Leute, die aufgegeben haben, so in die Ecken hingerollt haben und buchstäblich so gestorben sind, weil sie mutlos geworden sind. Und dann sagt er, es gab die dritte Kategorie an Leuten, manche wurden zu stillen Helden. Manche Menschen hatten Mut, brachten Opfer, waren immer noch barmherzig und dachten an andere, obwohl es ihnen selber ganz schlecht ging. Und er hat gefragt, Viktor Emil Frankl, was war der Unterschied? Und er kam zu folgendem Schluss. Er sagte, es kommt darauf an, was deine Hoffnung war. Wenn du eine Hoffnung oder einen Sinn im Leben hattest, wofür du gelebt hast, in diesem Todesort, in diesem Leiden, dann konntest du weiterleben, weitermachen. Wenn nicht, warst du verloren. Er beschreibt einfach auch, dass es ein Gedanke sein konnte, ich habe zu Hause Leute, die warten auf mich. Da ist eine Zukunft für mich, deswegen halte ich durch und mache weiter. Mit einem Sinn im Leben kannst du sogar die schlimmsten Umstände durchstehen. Viktor Emil Frankl hat das überlebt und hat dann sogar eine ganze psychologische Richtung geprägt, die nennt sich Logotherapie und Existenzanalyse. Die soll Menschen einfach helfen, klingt ziemlich kompliziert, soll ganz einfach sagen, ich helfe dir, Sinn im Leben zu entdecken, damit du gut weiterleben kannst in den Herausforderungen, in denen du bist. Und er kam gefühlt vom schrecklichsten Ort der Welt und sagte, und trotzdem haben wir, auch wenn es nicht mehr so schrecklich ist, Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben, dafür brauchst du Sinn. Aber wie kommt Sinn und Hoffnung in unser Leben? Das führt uns zurück zu den toten Gebeinen, die Hesekiel geschaut und gesehen hat. Wie kannst du diese Hoffnung in dich aufnehmen? Wie kommt das in dein Leben, dass es zu einer wirklichen Kraft, einer Stärke wird? Zum Zweiten komme ich. Es gibt zwei Dinge, die uns der Text sagt, die ziemlich praktisch sind. Nämlich, man muss die Wahrheit hören und man muss an die Wahrheit glauben. Der Prophet Hesekiel sieht das tote Land, die toten Knochen. Und er könnte jetzt alles Mögliche untersuchen und tun und aus seiner Kraft versuchen, ich mache jetzt das Richtige. Er könnte sogar fromm sagen, ich fange jetzt mal an zu beten, damit es hier anders wird. Aber alles das tut er nicht. Sondern er sagt, Gott, du weißt doch, was das bedeutet. Er fragt Gott, was soll ich tun? Und Gott sagt, sprich zu den Toten, dann werden sie Leben bekommen. Gott kann Totes auferwecken. Zum Wochenglaubensbekenntnis heute bekannt. Gott kann totem Leben einhauchen. So wirkt der Geist Gottes. Das war am Anfang so, als Adam als erster Mensch geschaffen wurde, haucht Gott ihm diesen Lebensatem ein. Der Mensch beginnt zu leben, zu atmen, ist eine lebendige Seele. Gottes Kraft kann Totes zum Leben bringen. Und dort, wo Wahrheit gesprochen wird, kann Leben entstehen. Paulus sagt mal im Römerbrief, Glaube entsteht durch die Predigt, also durch das, dass wir auf das hören, was Gottes Wort uns sagt. Und so wird es lebendig. Was musste Israel hören? Was müssen wir hören? Israel musste hören, du bist in jener Lage, weil du Gott untreu geworden bist. Du bist ein toter Knochen, geistlich tot. Wieso? Gott hatte sein Volk in dieses verheißene Land geführt, aus seiner Kraft heraus, von Ägypten lange Wege, viele Jahre, viele Herausforderungen. Er hat gesagt, ihr werdet darin leben und bleiben. Ihr müsst mir nur treu bleiben und mir vertrauen. Ich stehe immer zu euch und Gott steht zu seinem Wort. Bleibt an mir. Und was macht Israel? Sie verlassen Gott. Sie verlassen sich auf andere Kräfte, auf andere Länder. Manchmal verbünden sie sich mit dem Nachbarn, weil sie denken, der ist ein starker König, große Armee und fallen von Gott ab. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben, heißt es in Sprüche 14. Die Sünde verdirbt immer das Leben. Es saugt das Leben aus uns heraus. Wir vertrocknen wie so ein Schwamm, dem das ganze Wasser entzogen ist. Und dann ist es richtig knochenhart. So war es bei den ersten Menschen, Adam und Eva. Das Leben, der Geist kam in sie hinein, ob sie vertrauen dem Ruf der Schlange, dem Lügner des Teufels. So war es in Israel. So ist es bei uns. Sünde verdirbt uns, dann werden wir zu toten Knochen. Aus uns weicht das Leben. Und deswegen brauchen wir neues Leben. Hesekiel 36 und 37 spricht davon, dass der Geist wieder kommen wird. Wie so ein Wasserstrom. Das ist benetzt, das Land. Das merken wir ja, wenn es lange nicht geregnet hat. Das kennen wir gerade sehr gut. Das Land blüht auf, wenn es regnet. Der Heilige Geist kommt und Leben entsteht. In einer Nacht kommt Nikodemus zu Jesus und fragt ihn, wie ist denn das, wenn wir tot sind? Was muss denn da jetzt passieren? Und Jesus erklärt ihm, dem großen Gelehrten in Israel, du musst von Neuem geboren werden, aus Wasser und Geist. Du brauchst neues Leben, eine neue Geburt. Du bist tot und du brauchst das neue Leben vom Gott. Wenn wir einmal später nach dem Tod auferstehen wollen, leiblich auferstehen wollen, müssen wir in diesem Leben vorher im Glauben auferstehen, zum Glauben kommen, neues Leben empfangen. Und der Heilige Geist macht uns lebendig. Wir müssen ihm hören, seinem Wort und glauben. Aus der Predigt von Gottes Wort entsteht das neue Leben, nicht anders. Ich komme zum Schluss. Ich komme zurück zu Johannes Mickenbecker. In seinem Leben hat sich gezeigt, dass trotz Leid und Tod Gottes Geist am Wirken ist. Seine Freundin und er, das waren jetzt Praktiker. Also die konnten in der Werkstatt wirklich was bauen. Die wurden zu Hause lange unterrichtet. Der Vater hat ihnen beigebracht, mit Werkzeugen umzugehen. Die haben sich selber ein U-Boot gebaut, das ausprobiert, sind sie auch untergegangen und mussten es wieder rausholen. Und dann später hat es aber geklappt. Die Badewanne, die ist geflogen, konnten sie zum Bäcker fliegen. Kann man alles auf YouTube angucken. So ein Freundeskreis, die verrückte Baumhütten gebaut haben. Johannes wird wieder krank zum dritten Mal. Zum dritten Mal Krebs und er wird immer schwächer. Der Krebs hat ihn förmlich aufgefressen. Und er hat die ganze Zeit auch gesagt, dass er nochmal gehofft hat, dass Gott ihn wieder heilt, dass es weitergeht. Hat auch manches nicht verstanden und sagt aber, Jesus trägt mich, ich halte an ihm fest. In den letzten Monaten seines Lebens hat ihn ein Kamerateam begleitet. Und auch die letzten Stunden und Tage im Krankenhaus gefilmt. Der Film war sogar in den Kinos. Ich gebe zu, es ist hart, den anzuschauen. Das ist nicht so leichte Kost. Man vergießt auch die eine oder andere Träne. Anders geht es nicht, wenn man dieses Leid sieht. Als er im Krankenhaus ist, kommen seine Freunde noch einmal vom Krankenhaus zusammen und singen ein Lobpreislied. Er kann sein Fenster aufmachen und sie loben Gott zusammen. Das hat ihm unglaublich nochmal eine Ermutigung auf seinem letzten Weg gegeben. In der letzten Stunde, seine Eltern sind da an seinem Sterbebett, seine Freunde drumherum und er stirbt. Ganz im Frieden. Einer seiner Freunde steht an diesem Bett und geht zu seiner Mutter, das war für mich mit das Bewegendste an diesem Film, und sagt zu der Mutter, Frau Mickenbecker, ich habe diesen Frieden erlebt, wie er im Frieden ihr Sohn gestorben ist. Ich lasse mich heute noch taufen. Ich glaube an Jesus, dass es ihn gibt. Tod und Leid ist hart und es bleibt hart. Aber dieser junge Mann, Erik heißt der, hat es gesehen, dass Gott selbst im Leid, im Tod da ist und er stärker ist. Am Abend wird er getauft und sagt Ja zu einem Leben mit Christus, dieser Erik. Wir verstehen bei manchen Dingen im Leid und Tod Dinge vielleicht nicht. Aber Gottes Geist ist wirksam und stark und heilig und er macht Todes lebendig, jetzt in unserem Leben und einmal in der Ewigkeit. Und der Glaube gibt uns Sinn und Kraft, durch diese Zeiten zu gehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.